amici, attente, non fiatate.
Io già suppongo, immagino, che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottore enciclopedico, chiamato Dulcamara, la cui virtù preclara e in portenti infiniti sono noti all'universo e in altri siti.
Benefattor dell'uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sconderò, io spazzo gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io va. Compratela, compratela, per pochio ve lo do. Compratela, compratela, per pochio ve lo do. Compratela, compratela, per pochio ve lo do.
E questo l'odontalgico, mirabile liquore, del toppio e delle cimici, possente distruttore, di cui certificati, autentici bollati, toccar, vedere e leggere, a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uomo settuagenario, e valetudinario, non 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fino a non diventò. Per questo tocca e sana, in breve settimana, io d'un affitto vero di piangere cessò.
Voi matrone rigide,
ringiovane e bramate, e le vostre rughe incomode, con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciaver la pelle, voi giovani galanti, per sempre aver amanti. Comprate il mio specifico, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do.
Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do. E muovi paralitici, spettici, gli apopletici, gli asmatici, gli asfittici, gli isterici, i diabetici, guarisci timpanititi, e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato in modo di velpa. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisci paralitici, spettici, gli apopletici, comprate il mio specifico, voi vedove donzere, voi giovani galanti, per pochio ve lo do. Avanti, avanti, fere, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do. Sì, sì, per pochio ve lo do, sì, sì, per pochio ve lo do, sì, sì, per pochio ve lo do.
Un momentino,
l'ho portato per la posta da lontano mille miglia.
Mi direte
quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, e no, 30, e no, 20, nessuno si sgomenti.
Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno solo regalare.
Uno solo veramente, uno solo si può dare, si può dare, si può dare, si
può dare. Ecco qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta l'Europa sa che avendo niente men di 9 lire, ma siccome pur paese
mese ch'io son nato nel paese. Per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.
La tromba, Riccardo!
Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rheinwelle 92,5. Sie hören jetzt die Sendung Kunst und Medizin mit Rainer Matthias Dunkel. Sie hörten soeben den Arzt Dulcamara aus der Oper Der Liebestrank. Ja, heute Abend ist mein Thema die Arbeit. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Glücklich ohne Arbeit durch Einbildungskraft zum Erfolg. Es geht darum oder darin nicht um die Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Faulheit, sondern es geht um das Interesse und um das Spiel. Und ich möchte Ihnen einige Passagen aus diesem Buch vorlesen. Es gibt's auch in englischer Sprache. Ich hab's heute in Deutsch natürlich dabei. Zwischendurch werde ich immer mal wieder Musik bringen von Billie Holiday, den alten klassischen Blues. Die Farbe Blau war im Mittelalter die Farbe des Himmels. Beziehungsweise in der Renaissance im Mittelalter war es das Gold, was den Himmel bedeckt hat, eben die Sonne. Und das wurde dann abgelöst vom Blau. Und die Farbe Blau wurde dann oder wurde im ausgehenden Mittelalter durch eine Pflanze hergestellt. Die Stadt Erfurt ist durch das Blaumachen berühmt geworden und reich geworden. Es gibt bei Ingelheim das blaue Land. Da haben die Färber ihre Stoffe ausgebreitet und sie blau werden lassen, nachdem sie eben eingefärbt worden sind. Daher eben Blaumachen. Und ja, im 19. Jahrhundert, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts kam der Blues auf durch die Sklaven. Ja, in unserer Zeit dreht sich alles um die Arbeit. Man hat sich angewöhnt, Arbeit als den Sinn des Lebens anzusehen. Es wird grundsätzlich zwischen Arbeit und Freizeit unterschieden. Man freut sich auf den Feierabend und lebt auf den Lebensabend hin, der dann, sofern er vom gehalts- oder lohnabhängigen Arbeitnehmer einigermaßen gesund erreicht wird, von der Rentnerunruhe beherrscht ist. Man wird für die Rente von Staats wegen versichert, schließt Lebensversicherungen ab, die nicht das Leben versichern, sondern die Nachgebliebenen absichern, weil sie erst einen richtigen Gewinn beim Todesfall einbringen. Schlussendlich gewinnt man immer den Tod, aber bis dahin ist es das Leben Mühe und Arbeit gewesen, mit vielleicht kurzen Momenten des Glücks. Es heißt ja schon im Alten Testament, und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Im Alten Testament kann man nach diesem Text erkennen, war Arbeit auf jeden Fall eine Strafe. Und sie ging mit der Vertreibung aus dem Paradies einher. Arbeit und Sklaventum bildeten in der Antike eine untrennbare Einheit. In der Biologie kennt man Parasiten und Schmarotzer. Die menschliche Entwicklung geht evolutionär aus der Biologie hervor. Der Mensch ist ein sehr wandlungsfähiges Lebewesen, wenn nicht sogar das wandlungsfähigste. So hat die Menschheit das Parasitentum zur Vervollkommnung gebracht, indem er das Sklavenwesen und damit verbunden die Arbeit erfand. Es ist eine Frage der Definition, was Tätigkeit und was Arbeit ist. Wie wichtig das Wort ist und wie verwandt Wort und Tat sind, das beschreibt Goethe im Faust. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Ich selbst und jeder für sich definiert, ob ich etwas tun will oder ob ich etwas tun muss. Psychoanalytisch formuliert bin ich eine Einheit und nicht zwiespältig, wenn ich das, was notwendig ist, tun will und nicht meine, es tun zu müssen. Unbewusstes und Bewusstes sind identisch. Auf jeden Fall gehorchen wir. Wem oder was gehorchen wir? Dem Wort. Jakob Grimm hat unter erheblicher Arbeit seinen ersten Artikel des berühmten Wörterbuchs der Gebrüder Grimm dem Stichwort Arbeit angedient. Die Brüder Grimm herrschen in der Nachfolge der Bibel mit Wörtern über uns. Und wir beherrschen uns selbst durch Gedanken und Worte und widersprechen uns durch Taten. Sigmund Freud spricht in seinen frühesten Aufsätzen vom Gegenwillen. Es geht um den Befehl, den inneren und äußeren. Arbeit ist ein Befehl, kein freier Wille. Unser Leben ergibt sich aus Arbeit. Jakob Grimm befragt bei der Bearbeitung seines Artikels Arbeit alles nach Ursprung und Wandel. Er verweist auf die gotischen Nachweise Arbeits- und Arbeitjan. Das polnische Rabota und das lateinische Labor finden sich unter dem Stichwort Arbeit. Arbeit lastete ursprünglich nur auf dem Knecht, so beim Ackerbau. Später sei die Tätigkeit der Menschen unknechtischer und freier geworden und die Arbeit habe sich auf leichtere und edle Geschäfte ausgedehnt. Bald ist Arbeit das Gearbeitete, das zu Arbeitende. Handwerker und Tagelöhner arbeiten. Es gibt im Grimmschen Wörterbuch die Kopfarbeit, die geistige, die gelehrte, tintenfleißige Arbeit, die sogar süß sein oder, wie Goethe bei der Bergsteigung des Vesuvs stöhnt, als saure Arbeit gewertet werden könne. Alles und alle arbeiten. Sogar die Natur arbeitet. Das tobende Meer, die Wellen sind in Arbeit, gärende Stoffe, der Wein, das Bier arbeiten. Das Grimmsche Wörterbuch beschließt den Artikel Arbeit mit dem bekannten Psalm in Luthers berühmter Übersetzung: Unser Leben währet 70 Jahr, und wenn's köstlich gewesen ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen. Wir haben alle mit unserer Muttersprache die Grimmschen Definitionen völlig verinnerlicht, dass alles Arbeit sei, und haben nach den Brüdern Grimm weitere Arbeitswörter gefunden, die ich hier nicht alle abarbeiten will. Arbeitsamt, Arbeitsagentur, Arbeitgeber, Reichsarbeitsdienst, Arbeitsgerät, die Ausbeutung der Arbeiterklasse, Akkordarbeit, Angst um den Arbeitsplatz, die Arbeiterbewegung. Allerdings, was bei den Brüdern Grimm nicht steht, Beamte arbeiten nicht. Sie werden auch von Ärzten nicht arbeitsunfähig, sondern dienstunfähig geschrieben. Ärzte schreiben auch niemanden krank, wie es irrtümlich immer heißt, sondern eben arbeitsunfähig. Es wird deutlich, dass die Brüder Grimm nahezu jegliche Tätigkeit zur Arbeit gerinnen ließen, was wir alle bis zum heutigen Tag verinnerlicht haben. Bei so viel und ausschließlicher Arbeit kann und muss man grimmig werden, und wenn nicht grimmig, dann überfällt einen der Ingrimm und man wird krank. Arbeit war in der Antike Strafe und Schändung. Im Alten Testament finden sich viele Zitate, die die Eindeutigkeit der Arbeit als Strafe, Schändung oder Mühsal nicht unbedingt untermauern. Die Vertreibung aus dem Paradies ging allerdings eindeutig mit der Erfindung der Arbeit einher. Arbeit war sowohl Strafe als auch Schändung. Eine Schande war es, arbeiten zu müssen. Das bewusste kollektive Gedächtnis der Menschheit ist leider sehr kurz. Man hat vergessen, dass Arbeit und Sklaventum eine Einheit bildeten. Das Wort Sklave hat verschiedene mögliche Wurzeln. Es wird vom griechischen Verb skyleo, nämlich Kriegsbeute machen, oder vom lateinischen sklavus für die ethnische Gruppe der seit dem Mittelalter sogenannten Slaven, rumänisch Schiau, abgeleitet. Die arbeitsscheuen Nationalsozialisten, die den Arbeitslosen Arbeit in den Arbeits- und Konzentrationslagern verschafften, plakatierten am Eingang des Konzentrationslagers von Buchenwald in Gusseisen den Schriftzug »Arbeit macht frei«. Erneut traurige Berühmtheit bekam dieser gusseiserne Schriftzug dadurch, dass er gestohlen und zersägt wurde. Und das geschah etwa 20 Jahre nach dem Zusammenbruch des DDR-Regimes, dem sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat, in dem es offiziell keine Arbeitslosigkeit gab. Dieser Staat war bekanntlich ein riesiges, sehr gut bewachtes Massengefängnis. Honecker, der die Gefängnismauer federführend bauen und sie dann von höchster Stelle aus 28 Jahre bewachen ließ und selbstverständlich keinerlei Schuldgefühl artikulierte, war ja selbst im Gefängnis gewesen. Ein interessantes Beispiel dafür, dass man das oft weitergibt, was man selbst erlitten hat. In der DDR gab es sogar eine Auszeichnung, Held der Arbeit. Sie wurde echten Werktätigen verliehen, meistens solchen Vorzeigemalochern wie Bergleuten oder Maschinenbauern, die ihre Norm übererfüllt hatten. Es gab auch die vielen Tage des wahlweise Bauarbeiters, Chemiearbeiters, Lehrers. Die Auszeichnung Held der Arbeit wurde von der herrschenden Klasse auch vielen Funktionären verliehen. Arbeiteten diese oder ließen sie nicht lieber, wie immer in der schriftlich überlieferten Geschichte, andere arbeiten? Macht Arbeit frei? Alle Menschen streben nach Glück oder zumindest nach Zufriedenheit. Auf jeden Fall sind Menschen, wie alle Säugetiere, aber auch Reptilien und so ziemlich alles, was da kreucht und fleucht, Lustsucher. Bei den Menschen, die ich in meinem bisherigen Leben kennengelernt habe, und es waren sehr viele, habe ich feststellen müssen, dass sie, zumindest temporär, wenig Lust zur Arbeit hatten. Deshalb teilt man in unserer Zeit wohl auch die Lebenszeit in Arbeits- und Freizeit ein. Zeit ist eine subjektive Dimension, wie fast alles. Ein für mich sehr wichtiger Vordenker in dieser Hinsicht ist der Soziologe Norbert Elias. In seiner Untersuchung über die Zeit schreibt er Folgendes: Die beiden polar entgegengesetzten Zeittheorien haben einige Grundannahmen miteinander gemein. In beiden Fällen stellt sich die Zeit als eine Naturgegebenheit dar, nur eben in dem einen Falle als eine objektive, unabhängig von allen Menschen existierende Gegebenheit und im anderen Falle als eine bloß subjektive, in der Natur des Menschen angelegte Vorstellung. In dieser Konfrontation einer subjektivistischen und einer objektivistischen Theorie der Zeit spiegelt sich eine der Grundeigentümlichkeiten der traditionellen philosophischen Erkenntnistheorie. Als selbstverständlich wird unterstellt, dass es einen universellen, sich ständig wiederholenden Ausgangspunkt, eine Art von Anfang des Erkennens gibt. Ein einzelner Mensch, so erscheint es, tritt ganz für sich allein vor die Welt hin, das Subjekt vor die Objekte und beginnt zu erkennen. Die Frage ist dann nur, ob bei der Bildung menschlicher Vorstellungen, wie der von der Einbettung aller Ereignisse in den Strom der Zeit, die Natur des Subjekts oder die der Objekte den Vorrang haben. Menschliches Wissen ist das Ergebnis des langen, anfangslosen Lernprozesses der Menschheit. Jeder einzelne Mensch, wie groß auch sein innovatorischer Beitrag sein mag, baut auf einem schon vorhandenen Wissensschatz auf und setzt ihn fort. Die subjektiv empfundene Zeit, sowohl in der Freizeit als auch in der Arbeitszeit, kann als langweilig, ätzend, tödlich, freudig, wunderbar, schön oder schrecklich und so weiter empfunden werden. Die Sklaven der Antike, ohne hier das Sklaventum sehr differenziert zu untersuchen, hatten mit wenigen Ausnahmen für die gesamte Lebenszeit ihre Freiheit verloren. Es ging ihnen damit höchstwahrscheinlich schlechter als jedem freien Tier. Eines der ältesten Dokumente der Menschheitsgeschichte, der Gesetzeskodex des babylonischen Königs Hammurabi, 1728 bis 1686 vor Christus, eingehauen in einen Dioritblock, der heutzutage in einem der vielen Pariser Museen zu bewundern ist, enthält im Paragraphen 278 folgende Bestimmung: Wenn jemand einen Sklaven oder eine Sklavin gekauft und vor Ablauf eines Monats die Benhu-Krankheit sie befällt, soll er sie dem Verkäufer zurückgeben und der Käufer das Silber, das er bezahlt hat, zurückerhalten. Bei der Bennu-Krankheit handelte es sich höchstwahrscheinlich um eine Epilepsieerkrankung. Der Sklave, der krank und somit nicht arbeitsfähig ist, hat keinen Wert mehr. Er ist faul wie eine Pflanze oder ein verwesendes Tier. Er ist wertlos und kann zurückgegeben werden. Die Wirtschaft der Antike lebte von den Sklaven. Sklaverei ist der Zustand, in dem Menschen als Eigentum anderer behandelt werden, um Zugriff auf ihre Arbeitskraft zu erlangen. Bei der Sklaverei im engen Sinne der Geschichtsschreibung war das Recht, Sklaven zu erwerben, zu verkaufen, zu mieten, zu verschenken und zu vererben, gesetzlich verankert. Die Sklavengesetze regelten die privat- und strafrechtlichen Gesichtspunkte der Sklavenhaltung und des Sklavenhandels. Darüber hinaus bestimmten sie auch, welche Rechte den Sklaven zugestanden wurden. In vielen Sklavenhaltergesellschaften behielten die Sklaven eine gewisse Rechtsfähigkeit und konnten zum Beispiel die Gerichte anrufen oder Eigentum erwirtschaften, das es ihnen eventuell erlaubte, durch Selbstkauf die Freiheit zu erlangen. Sklaverei konnte erblich sein. Auf Sklaverei beruhende Gesellschaftsformen waren bis zum 19. Jahrhundert weltweit verbreitet. Sklaverei setzte sich trotz ihres Verbotes auch im 21. Jahrhundert stellenweise fort. Ja, machen wir eine blaue Pause, ein bisschen Blues von Billie Holiday. Kleinen Moment, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist eine kleine technische Panne, die ich gerade beheben möchte. Es tut mir leid, aber das passiert leider mal. Es ist eben auch hier eine Pause nach der Sommerpause. So, ich hoffe, es klappt jetzt. So. Ja, das war Billie Holiday, die wir im Verlauf der weiteren Sendung noch öfter hören werden. Ja, machen wir weiter mit der Arbeit. Die ideologische Begründung der Sklaverei und damit der Arbeit im christlichen Abendland. In fast allen Epochen wurde das Halten von Sklaven ideologisch untermauert. Die Griechen teilten die Menschheit in Griechen und Barbaren ein. Somit war es ihnen selbstverständlich und gerecht, Barbaren zu Sklaven zu machen. Aristoteles definiert den Sklaven von Natur aus als Besitzstück und meint, dass Sklaven in der Lage sind, von selbst Befehle zu antizipieren und nicht nur auf Befehle anderer hinzuhandeln. Als solche vorauseilend gehorchende Werkzeuge haben sie eine Seele, zu deren voller, vernünftiger Ausbildung sie jedoch nicht fähig sind. Deswegen sei es besser für den Sklaven, überlegenen Menschen als Sklaven zu dienen. Cicero spricht später von Juden und Syrern als Menschen, die zu Sklaven geboren wurden, und er meint, dass es einigen Nationen gut tue, wenn sie sich in einem Zustand totaler politischer Unterwerfung befinden. In dieser Rechtsauffassung ist das Neue Testament der Bibel entstanden. Die neutestamentlichen Schriften gehen von der Existenz von Sklaven als Teil der gottgewollten Ordnung aus, in der die Menschen eben einen unterschiedlichen Status haben und sich damit arrangieren müssen, wollen sie dem Willen Gottes nicht zuwiderhandeln. Mit päpstlichen Bullen im 15. Jahrhundert wurde es Christen erlaubt, Sarazenen, Heiden und andere Feinde des Christentums zu versklaven und ihren Besitz zu nehmen, mit dem Argument, dass damit die Christianisierung der Heiden gefördert werde. Man unterscheidet in der Ethnologie heiße und kalte Kulturen. In den kalten Kulturen werden Traditionen über viele hundert Generationen gleichgehalten. Die Elterngenerationen brennen den Kindergenerationen die Stammesrituale und Regeln buchstäblich in die Haut ein. Es wird mit Schmerzen operiert, durch Beschneidung, Einritzungen, Branding. Am deutlichsten erinnert man sich an den Schmerz. Der Begriff Gewissensbiss bringt es auf den Punkt. Das eigene Gewissen ist so bissig, wie es ehemals die Autoritätsfiguren waren. In heißen Kulturen heißt, beißt die Jugend die Elterngeneration immer massiver. Sie beißt zurück. Wir haben eine ganze Epoche, die wir den Protestantismus nennen. Insbesondere bezüglich des Arbeitsbegriffs hat der Protestantismus und hier vornehmlich Calvin und der nach ihm benannte Calvinismus protestiert. Meiner Ansicht nach hat Calvin insbesondere gegen Jesus protestiert, und zwar gegen dessen Bergpredigt. Calvin argumentierte mit seiner Prädestinationslehre wie folgt: Da die Absichten Gottes den Menschen verborgen bleiben, müsse jeder im Sinne einer tugendhaften Lebensführung handeln, also so, als ob er von Gott auserwählt sei. Unbändiger Fleiß, individueller und wirtschaftlicher Erfolg können in der Folge als Zeichen für den Gnadenstand gewertet werden. Andererseits hat der Mensch keinerlei Einfluss auf die göttliche Entscheidung. Ob jemand nach dem Tod in der Hölle landet oder zum Himmel auffährt, wurde bereits zu Anbeginn der Zeit festgelegt. Was der Mensch nun versucht, ist, sich selbst durch seine Tugendhaftigkeit Gewissheit darüber zu verschaffen, dass er auserwählt sein müsse. Die Prädestinationslehre der Calvinisten führte zu einer Verweltlichung des Gottesdienstes, welcher nicht auf die Kirche beschränkt blieb, sondern im täglichen Leben seinen Ausdruck fand. Mit Bezug darauf wird von der innerweltlichen Askese, der Begriff Askese ist ein vom altgriechischen Verb askein, üben, sich befleißigen, abgeleitetes Wort. In der Antike bezeichnete er eine Übungspraxis im Rahmen seelischer Selbstschulung aus religiöser und philosophischer Motivation gesprochen, welche Sparsamkeit und Enthaltsamkeit verlangt. Erfolg durch Arbeit zeugt von der Prädestination des Individuums, welcher somit zum erstrebenswerten Ideal wurde. Wer nicht arbeitet, verschleudert eine Gnadengabe. Wer einem Bettler etwas gibt, hält ihn davon ab, selber in den Genuss der Arbeit zu gelangen. Im Gegensatz zu anderen Religionen kann die Gnade Gottes nicht durch transzendente Handlungen, Beten oder Beichte erlangt werden, sondern ist vorherbestimmt. Die Prädestination lässt sich zwar nicht positiv beeinflussen, drückt sich jedoch im Diesseits durch Erfolg aus. Misserfolg aber zeigt an, dass jemand nicht zu den Auserwählten, sondern zu den Verdammten gehört. Der Protestantismus-These des deutschen Soziologen Max Weber zufolge hat der Calvinismus im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Arbeitsmoral und Ethik in England, den Niederlanden, der Schweiz und einigen Gegenden Deutschlands und vornehmlich in den sich konstituierenden USA maßgeblich beeinflusst und legitimiert. Er setzt einen Maßstab bei der Nützlichkeit menschlichen Handels an, wobei der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund steht. Zeitvergeudung sei die schlimmste Sünde, wozu auch übermäßig langer Schlaf oder Luxus zählen. Arbeit sei der von Gott vorgeschriebene Selbstzweck des Lebens. Hier hat sich etwas verwirklicht, das eine vollständige Umkehrung der Bergpredigt bedeutet. Die calvinistische Haltung des 16. Jahrhunderts wurde immer mehr verinnerlicht. Der Adel arbeitete nicht. Der Adel diente seinem jeweiligen Herrscher auf Ehre bis in den Tod. Der Adel sah Arbeit als eine Schande an. Der Adel repräsentierte, und das mit höchster Verschwendung. Die Literatur dazu ist unübersehbar. Im Wesentlichen sei auf Norbert Elias Hauptwerk über den Prozess der Zivilisation verwiesen, so wie es heute unsere bürgerlichen Politiker noch maßloser mit dem Geld des Souveräns, also des steuerzahlenden Volkes, tun. Der Adel hielt viele seiner Diener wie Nutztiere und ließ sie unter widrigsten Lebensverhältnissen arbeiten. Die deutschen Fürsten verkauften ihre Landeskinder als Soldaten nach Amerika und finanzierten mit dem erlösten Geld ihre Kunstsammlungen und Schlösser und Parks. In Frankreich erhoben sich schließlich die Massen dagegen und wälzten sich zur Bastille. Der Walzer hat aus diesem Wälzen der Massen seinen Ursprung. Viele Repräsentanten des Adels wurden während der Französischen Revolution enthauptet. Das Bürgertum begann in der Folge dieser Revolution, den Adel in seiner Vormachtstellung mit dem 19. Jahrhundert allmählich abzulösen. Wodurch? Durch Arbeit. Die Arbeit wurde geadelt. Der nicht arbeitende Adel verarmte allmählich und verlor allmählich immer mehr an Macht. Die Nachfolger des Adels sind heute in der Bundesrepublik Deutschland gleichsam die Staatsbeamten des Bundes und der Länder. Sie arbeiten nicht, sondern sie dienen, weshalb Beamte von Ärzten auch nicht arbeitsunfähig, sondern dienstunfähig geschrieben werden, wenn sie ihren Obliegenheiten aus Krankheitsgründen nicht nachkommen können. Bis heute wirkmächtig ist die naturrechtliche Begründung in der Präambel der amerikanischen Verfassung, die im 18. Jahrhundert im Geiste der Aufklärung von sehr vielen Puritanern mit dem vollen Bewusstsein der existierenden Sklaverei in Nordamerika unterschrieben wurde. Die erste deutsche Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung wurde einen Tag nach ihrer Verabschiedung von der deutschsprachigen Zeitung Pennsylvanischer Staatsbote in Philadelphia veröffentlicht. Sie gab diesen Text wie folgt wieder: Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten, dass, sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gegründet und deren Macht und Gewalt solcher Gestalt gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu sein dünkt. Ein berühmter Nachfahrer einer Sklavenfamilie unserer Zeit war der sogenannte Größte, Muhammad Ali, früher Cassius Clay. Der Nachname Clay war der Name des Sklavenbesitzers seiner Vorfahren. Dieser Boxer, dessen größter Kampf wohl gegen die USA war, als er sich weigerte, in den Krieg gegen Vietnam zu ziehen und deshalb bestraft wurde, sagte, dass Christus der Gott der weißen Herrenrasse sei. In den USA wurde die Sklaverei offiziell erst 1865 abgeschafft. Ja, etwas Musik zwischendurch zur Erholung von der Arbeit. Das war wieder Billie Holiday mit einem Blues, dem Gesang der Sklaven. Sie hören die Sendung Kunst und Medizin mit Rainer Matthias Dunkel Und heute lese ich aus meinem Buch »Glücklich ohne Arbeit durch Einbildungskraft zum Erfolg«. Karl Marx, der ja dieses Jahr oder dessen 200. Geburtstag dieses Jahr gefeiert wurde, Karl Marx und Friedrich Engels postulierten 1848 in ihrem kommunistischen Manifest das Recht auf Arbeit. Nachdem Arbeit zuvor erzwungen wurde, sollte man nun ein Recht darauf haben. Dieses Manifest des Rechts auf Arbeit ist aber nur unter den gesellschaftlichen Bedingungen zu verstehen, die Marx und Engels zu ihren Lebzeiten vorfanden. Die Mehrzahl der Bevölkerung im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa lebte im Elend, ähnlich wie wir es heute in den Entwicklungsländern und den sogenannten Schwellenländern sehen. Marx schreibt an anderer Stelle: Die kommunistische Revolution richtet sich gegen die bisherige Art der Tätigkeit, beseitigt die Arbeit. Die bloße Befreiung der Arbeit ist bereits eine Errungenschaft der kapitalistischen Gesellschaft. Der Kommunismus aber kann die Sorge des Bürgers und die Not des Proletariers nur aufheben, indem er die Ursache beider, nämlich die Arbeit, selbst aufhebt. Marx versteht unter Arbeit jene Tätigkeit, die in der Warenproduktion einen Mehrwert hervorbringt oder Kapital produziert. In diesem Sinn verstanden bedeutet Arbeit, dass dem arbeitenden Individuum eine freie, allseitige Entwicklung versagt wird. Unter dieser Voraussetzung ist es für Marx klar, dass die Befreiung des Individuums zugleich die Negation der Arbeit ist. Die Arbeit soll der Selbstbetätigung Platz machen. Dahinter steht letzthin der Wunschtraum von einem paradiesischen Zustand, in dem sich der freie Mensch seine freie Betätigung jeweils selbst aussuchen kann, ohne sich auf eine bestimmte, ausschließliche Form derselben festlegen zu müssen. Die allmähliche Adelung der Arbeit im 19. Jahrhundert. Das Bürgertum arbeitete. Der puritanische Geist in seinen vielfältigen Variationen hatte sich durchgesetzt. Arbeit galt bei den protestantischen Bürgern als höchste Tugend. Friedrich Nietzsche, der Vordenker Sigmund Freuds, beschreibt in seinem Werk »Die fröhliche Wissenschaft« den Umschwung dieser Wertvorstellung, die sich im 19. Jahrhundert immer mehr vollzog und heute unser Selbstverständnis ist. Er schreibt: »Muße und Müßiggang. Es ist eine indianerhafte, dem Indianerblute eigentümliche Wildheit in der Art, wie die Amerikaner nach Gold trachten. Und ihre atemlose Hast der Arbeit, das eigentliche Laster der neuen Welt, beginnt bereits durch Ansteckung das alte Europa wild zu machen und eine ganz wunderliche Geistlosigkeit darüber zu verbreiten. Man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Lieber irgendetwas tun als nichts. Auch dieser Grundsatz ist eine Schnur, um aller Bildung und allem höheren Geschmack den Garaus zu machen. Und so wie sichtlich alle Formen an dieser Hast der Arbeitenden zugrunde gehen, so geht auch das Gefühl für die Form selber, das Ohr und Auge für die Melodie der Bewegungen zugrunde. Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben. im beständigen sich verstellen oder überlisten oder zuvorkommen. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer. Und so gibt es nur selten Stunden der erlaubten Redlichkeit. In diesen aber ist man müde und möchte sich nicht nur gehen lassen, sondern lang und breit und plump sich hinstrecken. Oh, über diese Genügsamkeit der Freude bei unseren Gebildeten und Ungebildeten. Oh, über diese zunehmende Verdächtigung aller Freude. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig, so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hang zur Vita Contemplativa, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe. Nun, ehedem war es umgekehrt. Die Arbeit hatte das schlechte Gewissen auf sich. Ein Mensch von guter Abkunft verbarg seine Arbeit, wenn die Not ihn zum Arbeiten zwang. Der Sklave arbeitete unter dem Druck des Gefühls, dass er etwas Verächtliches tue. Das Tun selber war etwas Verächtliches. Soweit Friedrich Nietzsche. Sigmund Freud, ein Geistesarbeiter, aber eben Arbeiter. Der Bürger und Atheist Freud, Sohn eines verarmten Kaufmannes, ein Kind des 19. Jahrhunderts, will hoch hinaus, will Erkenntnis und mit Hilfe der Erkenntnis reich und berühmt werden. Und wie will er das verwirklichen? Durch Arbeit. Der Adel des 19. Jahrhunderts wurde immer mehr vom Geldadel abgelöst, der sich nicht zu schade für die Arbeit war. Nach Freud ist Gesundheit Arbeits- und Liebesfähigkeit. Man beachte die Reihenfolge. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Diese Haltung ist heutiges Selbstverständnis geworden, wobei durch die Priorität der Arbeit die Liebesfähigkeit vielfach verloren gegangen ist, vor allem die Liebe zu sich selbst. Die Pflicht und die Arbeit stehen vor aller Liebe. Das ist die Maxime des 19. Jahrhunderts bei bürgerlichen Protestanten, Katholiken und dem Juden Freud, eine Sichtweise, die unser heutiges Selbstverständnis darstellt und überhaupt nicht hinterfragt wird. Arbeiten zu müssen, ist ein Axiom, ein Gesetz, das nicht hinterfragt werden darf. Der aufstrebende Bürger Sigmund Freud spricht sogar von Trauerarbeit. Bei Freud werden also auch die Emotionen der Arbeit untergeordnet. Alles ist Arbeit geworden. In seinem Essay Trauer und Melancholie führt Freud diesen Begriff Trauerarbeit in die Psychoanalyse ein. Vielleicht hatte er die sogenannten Klageweiber im Sinn, die im Orient gegen Bezahlung klagen, weinen und trauern. Freud meint mit der Trauerarbeit einen intrapsychischen Vorgang, der auf den Verlust eines Beziehungsobjekts folgt und wodurch es dem Subjekt gelingt, sich fortschreitend von diesem abzulösen. Die Existenz einer intrapsychischen Trauerarbeit wird nach Freud durch den Mangel an Interesse für die Außenwelt bezeugt, der sich mit dem Objektverlust einstellt. Die ganze Energie des Subjekts scheint durch seinen Schmerz und seine Erinnerungen absorbiert, bis das Ich gleichsam vor die Frage gestellt, ob es dieses Schicksal teilen will, durch die Summe der narzisstischen Befriedigungen am Leben zu sein, bestimmen lässt, seine Bindung an das vernichtete Objekt zu lösen. Damit diese Ablösung erfolgen kann, die schließlich neue Besetzungen ermöglicht, wird eine psychische Aufgabe notwendig. Jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungen, in denen die Libido an das Objekt geknüpft war, wird eingestellt, überbesetzt und an ihr die Lösung der Libido vollzogen. In diesem Sinne kann man sagen, dass die Trauerarbeit darin besteht, den Tod zu töten. Freud hat die Abstufung aufgezeigt zwischen der normalen Trauer, der pathologischen Trauer. Das Subjekt hält sich für schuldig an dem eingetretenen Tod, verneint diesen, glaubt sich beeinflusst oder besessen von dem Verstorbenen, von einer Krankheit befangen, die dessen Tod nach sich gezogen hat, und der Depression. Etwas vereinfacht kann man nach Freud sagen, dass bei der pathologischen Trauer der Ambivalenzkonflikt in den Vordergrund rückt. Bei der Depression kommt eine weitere Dimension hinzu. Das Ich identifiziert sich mit dem verlorenen Objekt. Das verlorene Objekt, eine Elternfigur, die uns zur Arbeit angehalten hat. In den psychiatrischen Kliniken gibt es seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts bis zum heutigen Tage die Arbeitstherapie. Was seit der Antike und dem Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies zufolge als Strafe galt, ist nunmehr zur Therapie deklariert worden. Es stellt eine gewisse Perversion dar, wenn depressive Patienten, die sich aufgrund ihres überstrengen Gewissens krank gearbeitet haben, nun aus therapeutischen Gründen arbeiten sollen. Es gilt für die Kategorie Arbeit das, was Karl Popper in Die offene Gesellschaft und ihre Feinde intendierte, als er sich für die Demokratie einsetzte. Der aus freiem Willen selbstbestimmt und eigenverantwortlich handelnde Mensch ist eine allgemeingültige Grundbedingung für die bewusste schöpferische Auseinandersetzung mit der Natur und der Gesellschaft. Sklaven, Zwangsarbeiter oder im Kadavergehorsam verhaftete Soldaten nehmen im Rahmen eng gesetzter Aufträge oder Befehle die Rolle fremdbestimmter Arbeitsmittel und Waffen ein, die ihren Macht- und Befehlshabern mit Körperkraft und Intelligenz nützliche Dienste erweisen. Gemäß der Kategorie Arbeit sahen die Römer in ihren Sklaven keine Menschen, sondern sprechende Werkzeuge. Tja, lassen wir zwischendurch wieder Billie Holiday sprechen, respektive singen.